Jetzt wollte ich mit Ihnen die Königsgeschichte behandeln. Und das wäre, im zweiten Königsbuch würden wir heute einmal anfangen. Ersten Königbuch, Kapitel 12. Ersten Könige 12. Beobachte, dass viele Bibelleser immer wieder ein wenig schwer tun, sich durch dieses Königsbuch und dann durch die Chronikbücher hindurchzufinden, immer wieder, weil dort das Reich Israel sich ja gespalten hat. In zwei parallele Staaten, ähnlich wie wir es in unserem deutschen Vaterland erleben. Zwei Staaten in einem Volk. Und deshalb habe ich gedacht, wäre es heute noch einmal gut, ich mache noch mal einen Rückblick und will Ihnen erklären, warum die Bibel das alles erzählt. Das sind doch einfach Geschichtsabläufe, was hat das mit unserem Glauben zu tun? Ungemein viel, ungemein viel. Es geht doch in der Geschichte des Volkes Israels nicht um irgendein Volk wie viele andere Völker auf der Erde, sondern es ist das Volk, das Gott als sein eigenes erwählt hat. Und wir, die wir durch Jesus Christus zu diesem Bundesvolk Gottes gehören dürfen, interessieren doch uns, wie das ist. Das ist eben anders als sonst bei den irdischen Völkern. Wenn Gott sein Eigentumsrecht ausspricht über einem Volk, dann wacht er darüber. In unserer Zeit ist es meist nicht mehr auch den Menschen bewusst, wie heilig Gott ist. Und gerade über diesen Geschichten erschrickt man ja. Und es ist wichtig, dass wir das einmal wieder sehen, für wahr ein mächtiger, ein heiliger Gott, der eifert um sein Volk und der darüber wacht, dass sein Volk ihm dient. Ich lasse jetzt einmal die ganze Richterzeit weg. In der Richterzeit hatte das Volk Israel niemand mehr, der es geführt hat. Immer wieder hat Gott dann eine Heilandsgestalt, so steht wirklich da, einen Heiland berufen. Das war eine Persönlichkeit, die Gott in diesem Augenblick geholt hat, damit er dem Volk Israel ein wenig Führung und Leitung gibt. Aber immer wieder sind sie von Gott abgefallen und dann kam das Volk in große Not, nämlich die Feinde, es waren immer wieder die Philister, ein merkwürdiger Volksstamm, der aus dem nördlichen Raum, man hat es nie mehr rausgebracht, vielleicht aus Kreta hier zugewandert war, ganz anderer Volksstamm, auch als Volkstyp, große Leute, sie erinnern sich auch an den Goliath, hat immer wieder dem Volk Israel so viel Not gemacht. Sie wohnten in der fruchtbaren Küstenebene und Israel war diesem ausgeliefert. Aber die Bibel sagt, Gott gab sie in die Hände ihrer Feinde, um sie durch das Schwere wieder zu sich hinzutreiben. Gott handelt an seinem Volk in Gericht. Das heißt, er zeigt Sünde auf und stellt die Missetaten in sein Licht. Und auf der anderen Seite in vergebender Gnade heilt er wieder sein Volk und zeigt, dass doch allein bei ihm das Leben ist. Eine Erfahrung, die wir ja ganz ähnlich in unserem eigenen Leben immer machen. Wir kommen ja erst wieder zurück zu Gott durch die schweren Erlebnisse, wenn wir spüren, wir schaffen das ja allein gar nicht. Und wir haben am Ende der Richterzeit eine ganz überragende Gestalt, das ist der Prophet Samuel. Und zwar genau da, wo in Israel die Stiftshütte mit dem Heiligtum der Lade in die Hände der Philister fällt. Genau zu dieser Zeit erwählt sich Gott ein Werkzeug und das ist Samuel. Und wir haben es jetzt fortwährend im Alten Testament mit Propheten zu tun. Ist Ihnen das mal aufgegangen, dass das was Besonderes ist? Die Propheten, die so kühn auftreten, von denen man oft gar nicht weiß, wer der Vater war. Der Amos sagt, ich bin ein Viehhirte. Spielt gar keine Rolle, welche Herkunft ich habe. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich bin der, der Gottes Wort verkündigt. Und die Propheten sagen, mein Äußeres spielt keine Rolle, sondern die Wahrheit meines Wortes erweist sich darin, dass es sich erfüllt. Und Sie können das aber beim Jeremia verfolgen, wenn er sagt, mein Wort sagt der Herr, ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Lass die anderen reden, was sie wollen. Das Wort, das der wahre Prophet spricht, erfüllt sich. Und dann haben sie Anteil überhaupt am Verständnis, was Gottes Wort und Prophetenwort im Alten Testament bedeutet. Die vielen Prophetenschriften erfüllen sich buchstäblich und wörtlich, weil Gott mit seiner ganzen Autorität dahinter steht. Und für einen Propheten ist nur wichtig, dass er treu Gottes Wort weitersagt, nicht dass er seine Gedanken hineinmengt in das, was er verkündigt. Jetzt habe ich es versucht, vielleicht verwirre ich Sie mehr durch meine Bildesmalerei. Wir sind im Jahr 1012 vor Christi geboren. Das Jahr können wir genau fixieren. In diesem Jahr beruft Samuel einen König. Dass Sie meine Schrift nicht lesen können, spielt keine Rolle. Ich lese ihn nochmal vor. Was war das Besondere bei Samuel, was ihn zum Propheten macht? Er war ein Hörender. Sie wissen das schon, wie Gott ihn gerufen hat. Samuel, in der Kindertag schon erzählt, die schöne Geschichte. Und der Samuel rennt zu dem Eli. Und der Eli sagt, ich habe dich doch nicht gerufen. Und dann erst beim dritten Mal sagt er, weil ich rufe dich Gott. Und Gott kündet dem Samuel an, was er tun wird. Dass es in Israel zum Königtum kam, war falsch. Das wissen Sie doch. Gott wollte es nicht. Gott war König. Und Gott war traurig darüber, dass sie einen König wollten. Und er hat zu Samuel gesagt, wie Samuel dem Volk gar nicht nachgeben will, sie haben mich verworfen. Gott hat es am Anfang bei der Berufung Sauls schon mitgeteilt. An ihrem Königtum werden sie viel Not kriegen. Das ist ja oft so. Wir wollen von Gott Dinge, die uns nachher gar nicht glücklich machen. Und Gott gibt sie uns, weil wir unseren Willen haben wollen. Aber das Königtum hat das Volk oft sehr bedrängt, ausgebeutet, belastet, Lasten abgefordert. Das Kennzeichen eines Propheten ist, dass er die Stimme Gottes hört. Und wieder wichtig, die biblische Geschichte ist ja so spannend. Ich wollte mit Ihnen jetzt mich gerade drin verlieren, aber das machen wir dann ein anderes Mal, wieder die Sauls-Geschichte. Der Samuel erlebt schon als junger Mann mit, dass die Rettung nie bei den Kultsymbolen liegt. Ach, das ist doch die ganze Kirche auch der letzten 2000 Jahre gewesen. Dann hat einer gemeint, mit Weihwasserkessel und mit Kerzen und mit Domen und heiligen Steinen und Reliquien könnte man das Reich Gottes bauen. Nein, Gott will Gehorsam. Das steht im Alten Testament drin. Da haben sie die Lade gebracht, wie die Philister kamen. Sagten, wenn wir die Lade haben, da jauchzte alles Volk. Käsdreckle, sage mir. Die Philister haben die Lade mitgenommen. Bundeslade hat das Volk Israel nicht bewahrt. Nicht Symbole retten uns. Und ich sage den Leuten immer wieder, sie können sich in der Woche 7-mal taufen lassen, das macht sie nicht zum Christen, sondern ihre Bekehrung, der Gehorsam. Gott kann uns durch die Dinge, durch die Zeichen etwas sagen, aber wo kein Glauben, kein Gehorsam ist, nützen auch die Zeichen nichts mehr. Und dann hat Samuel dem Volk das so deutlich gemacht, das müssen Sie mal aufschlagen, 1. Samuel 7, Vers 3, bevor wir dann in die Königsgeschichte eintreten. 1. Samuel 7, Vers 3, das sind so Kernworte. Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten, das waren ja diese schrecklichen Frauenbilder der Fruchtbarkeit, und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch retten aus der Hand der Philister. Es war immer der Glauben gefordert und die ganze Totalhingabe des Herzens. Also das spricht doch so unmittelbar in mein Leben heute hinein, dass ich das wieder begreife heute Abend. Richte dein Herz allein auf den Herrn und folge ihm nach, dann kann Gott dir auch die äußeren Dinge lösen. Such nicht zuerst die Klärung deiner äußeren Verhältnisse, sondern Gott möchte dich durch die äußere Not zu sich wieder hinführen, liefere dich ihm neu aus. Die Israeliten haben dann damals ihre Götzen weggeworfen und wenig später kam die Lade wieder. Die Philister mussten sie rausrücken, weil sie so viel Not hatten. Und die wurde dann in Kirjat Jearim aufgestellt. Aber kaum war das vorbei, wollen sie einen König haben. 1. Samuel 8, 1. Samuel 10. Warum hat Gott denn das Königtum nicht gewollt? Da müssen Sie 2. Mose 19, Vers und Vers 5 aufschlagen. 2. Mose 19, Vers 5. Wer gestört ist durch meine schöne Handschrift, soll einfach die Augen zumachen und meinen Worten lauschen. Da wird er gar nicht verwirrt. 2. Mose 19, Vers 5, das war am Sinai, beim Auszug in der Wüste, hat Gott damals dem Volk gesagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott selber hat sich auch uns auserwählt, weil er als der König in unserem Leben wirken will. Er braucht keine irdischen Herren. Auch der Herr Jesus hat gesagt, wir sollten in der Gemeinde keine Herren einsetzen. Wir sollten als Brüder miteinander leben und er soll allein der Herr sein. Ja gut, wir würden uns in entscheidenden Stunden immer wieder daran erinnern. Wir haben nur einen Meister. Ganz stark gegen irdische Hierarchien in der Kirche. Sie wollten dennoch einen König haben und jetzt habe ich ihn hier mal aufgemalt in einer wunderschönen Zeichnung. Mal sehen, meine Kunst, fast so schön wie der Beuys, Putzfrau in der Staatsgalerie. An drei Stellen waren die Könige Israels immer gefährdet. Am Ohr, dass sie nicht auf Gottes Stimme hören. Und da habe ich Ihnen gleich die Geschichte hingeschrieben, die kennen Sie hoffentlich auswendig. Saul war ja ein prachtvoller König. Gott hat ihn erwählt, war ein Bauernsohn auf dem Weg nach seinen Eselinnen zu suchen. Spannend zu lesen, möchte Ihnen Freude machen wieder zum Lesen. Er war ein feuriger Mann, hat sich für die Entrechteten und für die Leidenden eingesetzt. Super Geschichte, wie er der bedrängten Stadt zu Hilfe eilt. Aber in einer schwierigen Not, in einer Kriegsnot, wartet er auf den Propheten Samuel. Der soll opfern und vorher kann er nicht wissen, ob er in die Schlacht gehen soll. 7 Tage lang wartet er auf den Samuel. Warum ist der Samuel nicht da? Und das ganze Volk läuft schon weg vom Saul. Jetzt ist der König in der Bredouille. Was soll ich tun? Und in dem Augenblick sagt, jetzt mache ich das Opfer. Bringe ich Gott ein Opfer da? Ist doch schön, wenn man Gott ein Opfer da bringt. Nein, es war ihm nicht erlaubt, Priesterdienst zu tun. David war später auch Priester, Saul nicht. Und gerade wie er das Opfer brachte, kommt der Samuel um die Ecke. Und Samuel sagt, du warst nicht gehorsam. Dass Gott es so genau nimmt bei seinen Leuten, wo doch die Gottlosen alles tun dürfen, bei seinen Leuten nimmt er den Gehorsam sehr genau. Besonders bei seinem Auserwählten. Daran ist Saul gescheitert. Und 1. Samuel 15, wenn Sie die Bibel nochmal so sich vorüberziehen lassen, Saul wird von Gott fallen gelassen und im nächsten Kapitel heißt, und ein böser Geist kam über Saul und dann hat er gerabbelt wie ein Wilder. Und dann hat er die Lanze da geschmissen und seine Umgebung wurden immer mit ihm fertig. Also gehorchen, hören, lauschen, was will Gott von mir? Das, was heute in der Christenheit geschieht, dass man das Wort Gottes umändert nach seinem Gutdünken, ist eine ganz große Not des Verderbens der Christengemeinde. Wenn wir nicht mehr sorgfältig lauschen, was will Gott von mir? Dabei müssen wir uns behaften. Darum ist so gut, einmal die Geschichte Israels wieder zu lesen. Der zweite Punkt war links, dass er hört auf das Volk. Der König stand ja immer in dieser blöden Situation, dass die Leute zu ihm sagen, du musst jetzt das tun, du musst jetzt das tun. Und das darf er nicht. Er soll nicht von den Menschen abhängig sein. Wenn er als Gesalbter überhaupt etwas tun soll, dann kann er nur hören auf die Stimme Gottes. Und wenn Sie jetzt den neuen Gesalbten sehen wollen nach dem Herzen Gottes, dann können Sie das an Jesus sehen, der sich nie von den Menschen beeinflussen ließ, sondern immer nur fragte in der Nacht im Gebet, Vater, dein Wille geschehe. Das war das Bild des Gesalbten, das erfüllt ist in Jesus. Und an diesem schrecklichen Zerfall Saul sieht man, wie er hier gescheit ist. Und das dritte war das Herz. Als Saul gesalbt wurde, 1. Samuel 10, Vers 9 steht das, da kommt die Volksversammlung zusammen. Als Saul sich wandte, um von Samuel zu wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Das ist ein Geheimnis, dass Gott Menschen verändern kann. Er war das nicht von Natur, aber Gott kann seinen Gesalbten ändern. Und bleibt dieses Herz bei ihm richtig oder bleibt das nicht? Bei Saul sehen wir, durch den Ungehorsam war sein Herz so, dass er neidisch war. Und das war dann die Folge. Dann war er eifersüchtig auf den David. Mehr jubeln dem David zu. Dann hat er ihn verfolgt. War alles erst die Folge, weil er Gott verloren hat. Und das ist für uns wieder so eine Hilfe. Wo komme ich zur Ruhe? Wo komme ich zum Frieden? Erst wieder, wenn ich unter dem vollen Segen Gottes stehe. Nun machen wir weiter. David als König. David wird König im Jahre 1004 vor Christus. Wir zählen ja rückwärts vor Christi Geburt. Sie kennen das Verfahren. Da zählt man die Jahre so runter. 1004 wird David König. Ich will es jetzt nicht langweilen. Er wurde ja zuerst in Hebron König und dann wurde er von ganz Israel gekrönt. Das ist jetzt gar nicht wichtig. Als der Samuel, immer noch der gleiche Samuel, der Prophet, der Träger des göttlichen Willens ist, nach Bethlehem kommt, sagt er, ich will opfern, er verrät nicht, was er hier tut, denn der Saul war ja noch im Amt. Das war ja ein gefährlicher Schritt. Während der König Saul im Amt ist, und der hat ja keinen neben sich geduldet, je mehr Gott von ihm gewichen war, soll er schon den anderen salben. Und dann geht er zu den zur Familie Isai und sagt, ich möchte heute mal gucken, bring die Buben rein und dann kommen die jungen Männer da rein noch, Abinadab und wie die alle heißen, sind das der Knaben alle, hieß im alten Luthertext und da kommt zum Schluss der kleine David rein. Da heißt das so schön, Gott aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht was vor Augen, Gott geht es um unser Herz. Und da geht es nicht um das gefühlige Herz, sondern da geht es darum, Gott sucht und prüft das bei uns, ob wir ihm von ganzem Herzen dienen, ob wir ihm wirklich innerlich folgen mit ganzer Hingabe. Und im Leben Davids war es wieder ein Prophet, der ihn in einer wichtigen Stelle seines Lebens auf die Not hin angesprochen hat, gesagt, das war der Nathan, der kam, nachdem David den Uriah umgebracht hat und die Bathseba zu sich genommen hat. Du hast gesündigt. Und der David hat in dieser Stunde ein Gebet gebetet, das wir immer noch beim Abendmahl auch beten, im Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das hat immer gewusst als Gesalbter, ich habe das Herz gar nicht. Es geht immer um dieses Herz, merken Sie, um das Ohr, um das Herz und um das Freisein von der Meinung des Volks. Gib mir ein neues Herz. Selbst der gesalbte und von Gott gesegnete David hat ein Herz gehabt, das sich eben so bestimmen ließ. Merkwürdig, im Luxus, im Wohlstand, im Königspalast war das eben so, dass er aber auch anfällig wurde, so wie wir alle anfällig sind. Herr, reinige mich, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Im Jahr 1004. Und nun, nach David kommt der Salomo, der König Salomo. Die lange Geschichte mit der schwierigen Lage im Kinderzimmer bei David, die will ich jetzt nicht machen. Das wäre auch mal eine erschütternde Sache, wie es dazu ging im Kinderzimmer. Pfarrerskinder, Davids Kinder und so, da war es furchtbar. Es sind schlimme Dinge passiert, aber das ist ja nur ein Zeichen, wie der Teufel gerade hier versucht, den Frieden zu stören. Braucht uns gar nicht überraschen. Weil es ein Haus des Segens war, baut der Teufel seine Synagoge gleich nebenan. Schreckliche Dinge passieren. Der Absalom mit seinem Aufruhr und die ganzen anderen notvollen Dinge. Salomo war dann der neue König und da heißt es gleich am Anfang, als der Salomo ins Amt geführt wurde und er in der Nacht vorher mit Gott rede, der kann nicht schlafen, das ist ein wichtiger Schritt. Sag Gott, ich kann dir was geben, was wünschst du dir? Wer hätte da nicht gesagt, ich wünsche mir Glanz, ich wünsche mir Prunk, ich wünsche mir Erfolg. Er bietet, du wollest deinem Knecht geben, ein gehorsames Herz. Der hat was kapiert. Das ist der Punkt bei Menschen, an dem alles kaputt geht. Unser Glück entscheidet sich immer darin am Herzen. Wo wir von Gott abfallen und gegen ihn stehen, kann uns Gott nicht mehr segnen. Das sagt Gott, weil du um das gebetet hast, will ich dir auch das andere geben. Wunderbar, wie diese Geschichte nun zusammenhängt. Aber dieser König Salomo, an was ist er wieder zerbrochen? nicht an den Frauen. Das ist nicht an den Frauen. Wird immer, die Männer sagen es da so, gibt da bei uns so ein paar, die behaupten, Frau ist in allem schuld. Das stimmt nicht. Wird die energisch widersprechen, im Gegenteil. Wir sind schon, wir Männer, dass wir unser Herz zu anderen Göttern neigen. Das steht dann dran, 1. Könige 11, Vers 3. Der Salomo hat sich verführen lassen von den vielen Kulten damals. Es war ja eine höfische Sitte, dass all die fremden Könige ihre Töchter da zur Verschwägerung mehr gebracht haben. Und dann ist Salomo mit hinaufgegangen und hat gesagt, ach, kann man nicht auch sagen, dass Allah der Vater Jesu Christi ist und alle Religionen einen Kern der Wahrheit haben. Und Gott hat darüber sein Urteil gesprochen, dass er sein Herz neigte zu den Götzen, die doch nichts sind und keine Macht haben und nicht da sind, als ein Gott, der sich offenbart hat. Nach Salomo, und da stehen wir jetzt mit dem Abschnitt 1. Könige 12, ging es zu schnell, haben wir so ein bisschen durchverfolgen können, kommt es zum Zerfall des Königreiches, weil von Anfang an dieses Königreich keinen Bestand hatte, weil die Menschen im König das Heil suchten und nicht in Gott. Und der König konnte dies auch gar nicht erfüllen, was die Leute von ihm erwartet haben. Und sie werden jetzt in der ganzen fortlaufenden Königsgeschichte erleben, wie die Propheten mit den Königen ringen um den rechten Weg. Und das sind diese großen, schweren Auseinandersetzungen. Das ganze Jeremia-Buch ist voll, wo er sagt, wenn ich nur nie geboren wäre, ich halte das nicht mehr aus, dauernd dem König die Wahrheit Gottes vorzuhalten, ein halsstarriges Volk. Und jeder weiß doch, jeder Esel weiß doch, wörtlich, sagt so Jeremia, jeder Esel weiß, wo die Futtergrippe steht. Und das Volk Israel weiß nicht, wo das Leben liegt. Und sie laufen jedem nach. Und da werden Bilder gewählt. Du bist wie ein Araber. Wie heißt ein geiler Araberhengst in der Wüste oder was? Und ganz tolle Bilder, was die Propheten da wählen. Du rennst allem nach. Aber nicht das eine, was dir Frieden bringt. Der Kampf der Propheten geht jetzt immer weiter um das eine. Das können Sie toll lesen bei dem Jakob Kröger, natürlich auf vielen, vielen Seiten. Der stellt das so ganz anschaulich dar, was ich jetzt Ihnen heute erzählt habe. Ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem. Ich will ja jetzt nicht die Fülle tun. 926 ist die Königszeit von Salomo zu Ende und es beginnt eine neue Zeit. Die Propheten sind die Stimme Gottes, an der alle Könige scheitern. Es gibt dann nur zwei Könige in Juda, die das Lob Gottes bekommen, auch mit Einschränkung, aber alle anderen sind gescheitert. Und deshalb gibt es keine Hoffnung mehr auf den Messias, bis Gott seinen neuen Messias schickt. Die Propheten fordern absoluten Gehorsam, es gibt nur den einen Gehorsam gegen Gott. Also ist auch für sie wichtig, welchen soll es denn sonst geben? Es gibt keinen halben Gehorsam, entweder gibt es keinen oder es gibt einen. Er ist die Autorität oder er ist keine Autorität. Gerechtigkeit, seine göttliche Gerechtigkeit und seine Lebensordnung, die absolut verbindlich sind. Was soll denn sonst sein? Und jetzt sagen Sie, warum ist denn die Geschichte Israels so wirr gewesen? Weil Gott Widersacher erweckt. Gott lässt den Königen in ihrer Gottlosigkeit gar nicht gelingen. Schon unter Salomo stehen die ersten Revoluzzer auf, Terroristen, die die Herrschaft bekämpfen. Es hätte eigentlich doch den Salomo bewusst werden müssen, er ist gar nicht der glänzende Fürst. So war es ja lange in der Meinung des Volkes, der den herrlichen Tempel baut und die großen Schloss mit Zedern und vom Libanon und alles. Er war ja einer, der das Volk auch ausgebeutet hat. Und er hat nicht mal den Frieden halten können, noch mit Ach und Krach, mit einem großen Staatssicherheitsdienst hat er es noch machen können. Deshalb am Ende vom Kapitel 11, Salomos Feinde, Hadad und Reson in ihrer Bibel. Spannend zu lesen, Gott lässt das geschehen, nicht Gott. Ja, Gott lässt das zu, damit er inne wird. Er lebt doch sonst nur vom Schutze Gottes. Religion und Götzen können Offenbarung der Wahrheit, nämlich im Gotteswort, nicht ersetzen. Da möchte ich dann mit meinem Papier jetzt aufhören, sondern dann noch mit Ihnen den Schriftabschnitt lesen. Wie viel haben diese Könige versucht, sich zu umgeben mit Hunderten von Priestern und Propheten, die alle gesagt haben, das spricht der Herr, das spricht der Herr. Und dann stand oft nur ein Prophet da und sagt, das ist alles Lüge. Gott spricht. Das ganze Wort war weggerückt. Wir werden noch oft erleben müssen, dass diese Welt sich von Ideologien beherrschen lässt. Dann werden Sie erleben, wie im Wort Gottes Kraft und Leben und Wahrheit ist. Und Sie sagen, ich will mich nur vom Wort Gottes führen lassen. War die Frage der Auseinandersetzung Israels, der wenig Treuen da, und dann werden die Geschichten ganz wichtig zu verfolgen. Wo waren denn die Treuen, die vom Wort Gottes sich beeinflussen ließen? Nun lesen wir 1. Könige 12. Rehabeam ist der Königssohn von Salomo und der Kronprinz. Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Es fängt ganz harmlos an. Und Jerobeam, das ist jetzt ein anderer, Jerobeam ist ein Revoluzzer, der vor dem Staatssicherheitsdienst vom Salomo nach Ägypten fliehen musste. Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wo der Asyl hatte, wohin er vor dem König Salomo geflohen war und kehrte aus Ägypten zurück. Das kennen wir ja. Wie der Lenin 1917 nach Russland zurück in die UdSSR, so kommt der Jerobeam, der Aufständische, der sein Leben noch gerettet hat in Russland, zurück. Und die Leute sandten hin und ließen ihn rufen, und Jerobeam, das ist der Revolution, und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam, mit dem Kronprinzen, und sprachen: Dein Vater, die haben also gleich, bevor sie den jungen Kronprinz gekrönt haben, haben sie gesagt, es war ja auch in der württembergischen Geschichte immer so, die Landstände haben da die Forderungen gebracht und haben gesagt, wir möchten dem König auch ein paar Bitten mitgeben, sonst machen wir den gar nicht zum König. Es war also nicht immer so, dass die Könige so einfach unumschränkt geherrscht haben. Das Volk hat sich ja immer gemeldet. Und dann sagt, dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht, besonders die Steuerlasten. Gell? Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat, so wollen wir dir untertan sein. Er aber sprach zu ihnen, geht hin bis zum dritten Tag, dann komm wieder zu mir, und das Volk ging hin. Waren wir die Gespräche am runden Tisch. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach, wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Sie sprachen zu ihm, wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang. Alte Menschen sind immer gescheite Leute, bis auf ganz wenig Ausnahmen. Wir brauchen die Alten. Gell, Frau Reuss, gebe sie ihren Rat uns immer weiter. Das ist so was Wunderbares, die alten Menschen blicken zurück und die werden, Gott sei Dank, aus der Übersicht ihres Lebens, aus der Erfahrung, sehr weise. Und die sagen, wir haben viel im Lauf unseres Lebens gelernt. Die Großeltern sind in vielem weise, auch in der Erziehung. Junge Leute kommen mit alle Sprüchen. Aber die Alten, verachtet mir die Alten nicht. Auch ein wichtiges Wort der Bibel. Aber der junge Rehabeam, so heißt der Kronprinz, ist 41-jährig, das muss man uns einordnen können, 41-jährig, kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten. Welcher Junge macht das so? Oh, die Alte, ist so dumm, wir wollen doch nicht wie unsere Eltern, wir machen alles ganz neu. Jede Generation macht diese Torheit. Biblische Menschenkenntnis, höre auf den Rat der Alten. Könntest dir viel ersparen? Nein, welche Generation hört auf den Rat der Alten? Die jungen Leute sagen, oh, die Alten haben alles falsch gemacht früher, dritten Reihe, jetzt wir wissen, wie es geht. Dass sie hören würden, sagen, wie war es wirklich? Und könnte unsere Lebenserfahrung mitgeben, gerade als solche, die Finger verbrannt haben. Wer weiß es. Er kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. Und da sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, ist doch klar, die haben Fußball gespielt und gekickt und so, Tennis gespielt, die sprachen zu ihm, du sollst dem Volk, das zu dir sagt, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mache du es uns leichter, so sagen, mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Bauch. Lenden, ne? Also, mein kleiner Finger soll dicker sein als... Können wir mal gucken. Also, wahrscheinlich hat der Salomo noch ein tüchtiges Möbel hier gehabt. Also, sagt er, mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Bauch. Wenn mein Vater so gehandelt hat, dann möchte ich nur eins draufsetzen. oder mal 100, kann man auch sagen. Junge, die sind immer schneidig. Ah, die putzen aus. Junge, die sind super, gell? Aber es gibt auch wahnsinnig viel Scherben. Interessant, wenn man die Bewegungen auch in der Geschichte immer ansieht. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtet, ich will euch mit Skorpionen züchten. Das sagt er seine Untergebene. Wo ist noch das Königtum? Ist doch nicht sein Volk. Der hat es verwechselt, wie wenn das sei Privateigentum wäre. Ist doch Gottes Volk. Es gibt doch in Israel gar nichts, dass es Menschen sich anmaßen, wie die weltlichen Herren zu herrschen. Als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen, am dritten Tag, wie der König gesagt hatte, komm wieder zu mir am dritten Tag, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten. Und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn so war es bestimmt von dem Herrn. Da kommt Missverständnis bei vielen Bibelleser, dass sie sagen, dann kann doch der Mann gar nichts dafür. Doch, das meint die Bibel nicht, dass wir gelenkt sind. Das ist nämlich nicht so. Wir sind nie gelenkt. Kein Mensch muss sündigen. Aber es gibt eine ganz traurige Konsequenz. Wenn wir uns mal von Gott abgewandt haben, ist es furchtbar, dass Gott uns auch stur auf unserem Weg weiterrennen lässt. Das ist furchtbar. Dass man manchmal sieht, am zerstörten Mensch sein Leben, kommt er nicht zur Besinnung. Das geschah von Gott. Wir müssen gerade darüber aufwachen und sehen, wie Sünde zerstört. Das steht in der Bibel drin, dass Gott das befestigt und Leute in ihrer Gottesferne weiter rennen lässt. So hörte der König nicht. Also, was gehabt, ja, vom Herrn. Damit er sein Wort wahrmachte, dass er durch Ahia von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. Da hat nämlich ein Prophet schon eingegriffen, hat dem Jerobeam, dem Revoluzzer, gesagt, du wirst einmal einen Teil Israels beherrschen. Der hat so die, aus seinem Gewand zerrissen, so Stückchen, und hat gesagt, das kriegst du. Interessant, die Propheten bestimmen mit ihrem Wort die Geschichte, weil Gott eingreift durch das Wort. Und immer ist es nur das Reden und das Hören und das Glauben. Als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König Antwort und sprach, was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Sagen die, der Bethlehem Mitte, David kann uns der Buckel runterrutschen, wir machen ein eigenes Königtum. Auf zu deinen Hütten Israels. So sorge nun du für dein Haus David, so ging Israel heim, sodass Rehabeam, der Kronprinz, nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas waren. Juda und Benjamin. Das ist fortan das ganze Restchen noch. Und heute spricht man nur von den Juden nach dem Stamme Juda. Die anderen sind alle zerstreut in alle Welt. Wir werden die Geschichte noch weiter verfolgen, bis zur Zerstörung Samarias, bis zur Gründung von Samaria kam, wie der Kult in Samaria dort war mit den Kälbern. Das wollte ich Ihnen einmal zeigen. Wir werden einiges aus der Königsgeschichte noch studieren. Ich will hier abbrechen. Also fiel Israel ab vom Hause David bis an diesen Tag. Dieser Nordteil war ein gesegnetes Land gewesen. Die Grenze verlief etwa 5 Kilometer nördlich von Jerusalem, etwa dort, wo heute die Grenze zur Westbank verläuft. Hochinteressant. Und dann waren es die gesegneten Gebiete, Silo, wo die Stiftshütte stand, das war dieses Nordreich Israel, aber zu dieser Zeit schon zerstört, Sichem, Samaria, später wieder gebaut, Bethel lag dort, das Heiligtum, wo Jakob einst seinen Stein hingelegt hatte und diesen Traum hatte von der Himmelsleiter. Das waren diese Städten dort. Und mit grausiger Konsequenz vollzieht sich dort der Abfall von Gott. Es gibt kein Gotteswort mehr. Nur ganz wenig Propheten wirken im Jordan, etwa der Amos. Das Volk hört überhaupt nicht. Das Volk ist völlig dem Luxus erlegen. Und 722 wird da oben alles deportiert, zerstört und das Nordreich ist zerfallen. Es gab nachher noch ein kleiner Stamm, der zurückgekehrt ist. Zur Zeit Jesu waren das die Samariter nach der Stadt Samaria. Ein merkwürdiges Mischvolk. Noch heute gibt es etwa 200 Leute, die auf dem Garizim oben einen komischen religiösen Kult abhalten, wo Teile von jüdischen Anbetungsweisen drin sind. Das ist alles, was noch geblieben ist. Wir haben dann die Geschichte im Süden, wo die großen Propheten Jesaja, Jeremia gewirkt haben. Aber ich habe jetzt das Ihnen einmal so dargeboten und wollte Ihnen heute nur Freude machen, wieder Bibel selber zu lesen. Und ich hoffe, dass dann auch was auf Sie rüberkam von dem, was Gott an Gehorsam von uns haben will. Dass es nicht darum geht, ihn nur äußerlich zu verehren und der Form nach zu verehren, sondern Gott will Gehorsam haben. Und die ganze kämpferische Auseinandersetzung sind keine Kriegsgeschichten. Sondern das zeigt nur, wie sinnlos es war. Im alten Gottesglauben ist ein David dem Goliath entgegengezogen mit der Hirtenschleuder. Und was nützen nachher diese Könige, die auf der Mauer stehen? Aber da werden wir dann Hiskia noch einmal beobachten, der betend im Tempel liegt und den Spottbrief der Assyrer vor Gott ausbreitet und die Befreiung erlebt. Da sind die großen Wunder Gottes geschehen, durch den Glauben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt der Jesaja. Merkt ihr nicht, da wäre eure einzige Chance. Durch Umkehren würdet ihr stark sein. Wenn ihr Gott vertraut, ist doch für uns das Wort.